Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts, dem Podcast für Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die Kinder fair und sicher durch die digitale Welt begleiten wollen. Wenn das Internet zur Waffe wird, was Kinder im Internet wirklich bedroht, so heißt unsere heutige Episode. Der Titel verrät es schon, dass wir heute ans Eingemachte gehen. Immer wieder machen wir Eltern uns Gedanken, was unseren Kindern passieren kann, sei es im Straßenverkehr, auf dem Sportplatz, in der Schule oder auch im Internet. Wir haben alle einen differenzierten Blick auf die Risiken und Gefahren, die auf mein Kind einwirken können. Einmal, weil jedes Kind anders ist, der Ort, an dem es sich aufhält, unterschiedliche Risiken birgt und wir als erziehende Person eher auf Basis unserer Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Kinder an die Hand nehmen. Wir kennen uns im Straßenverkehr aus, deswegen nehmen wir uns Zeit und erklären, wie eine Ampel, ein Zebrastreifen und so weiter funktionieren. Die Schule ist für uns ein relativ sicherer Ort, da es viele Aufsichtspersonen gibt, die auf mein Kind achten. Und es gibt klare Regeln. Auf dem Sportplatz treiben wir unter Anleitung Sport, alles cool. Klar, man kann sich verletzen, dessen sind wir uns bewusst. Im Internet, tja, da wissen viele von uns Erwachsenen nicht so viel, was unseren Kindern dort begegnet, womit sie konfrontiert oder bedroht werden oder was sie dort anstellen können. Woran liegt das? Das liegt beispielsweise daran, dass wir das Internet in weiten Teilen ganz anders wahrnehmen als die Kinder und die Jugendlichen. Das Internet der Kinder und Jugendlichen ist wie ein Paralleluniversum, würde ich sagen, wovon wir wenig mitbekommen. Neben den schönen Dingen, die das Internet natürlich auch bietet, steht Cybermobbing, Hass im Netz, Suchtgefahren, Kinder- und Jugendpornografie, Selbstverletzung, Selbstmord, Cybergrooming und vieles mehr auf der Tagesordnung. Wir wissen von vielem nichts, da wir es selbst nicht erleben und somit auch die Kinder nicht optimal begleiten können. Das schürt natürlich immer wieder öffentliche Diskussionen über das Verbot von Social Media, mehr Regulierung, mehr Medienunterricht und. Komplett nachvollziehbar. Darum geht es heute jedoch nicht in unserem Podcast. Heute spreche ich mit einem ausgewiesenen Experten über die Dinge, die wir wissen sollten, was alles passieren kann. Mein heutiger Studiogast ist Noel Funke, Experte im Bereich der Cybersicherheit, Autor und Gründer der Organisation Hackers for Good. Noel, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf und ich freue mich auf eine tolle Podcast-Folge.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, dass wir die Zeit gefunden haben, uns jetzt hier zusammen im Studio zu treffen. Und du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Cybersecurity. Das ist ein weites Feld und viele kennen dein Buch, alle wissen es. Andere dein Projekt Hackers for Good. Erzähl doch einmal, wer du bist, Black Hat oder White Hat und was treibt dich an?
Ja, also genau. Ich war vielleicht mal ein Grey Hat sozusagen, ja, also so ein bisschen auf dem Grat des Legalen zu meiner Anfangszeit. Mach halt schon wirklich lange, sag ich mal, das Thema Security und Sicherheit im Bereich IT und habe in der Vergangenheit lange Zeit eine Sachverständigentätigkeit für, ja, in den Anfängen des Internets, Internetkriminalität, aber natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene sozusagen da Sachverständigentätigkeit gemacht und bin da dann auch natürlich mit pädophilen Netzen, Selbstmordforen und so weiter in Kontakt gekommen, weil ich aus dieser Hacker-Szene, Security-Szene natürlich auch viel Darknet-Profiling gemacht habe und so weiter und so fort. War schon ganz lange in anderen Bereichen auch engagiert, in Auslandsprojekten, die wir jetzt auch mit Hackers for Good zum Beispiel weitermachen oder immer noch machen. Aber bin dann natürlich so ein bisschen dazu gekommen, okay, hier ist ein Feld, wo wir noch viele, viele blinde Flecken haben, was nicht so im Fokus steht. Ja, wenn wir über Security sprechen, sprechen wir in der Regel über das Business, über Wirtschaftsschutz und so weiter und so fort. Und ja, so bin ich auf diese Schiene sozusagen gekommen, mich da auch zu engagieren, neben den anderen Projekten, die wir mit Hackers for Good machen. Und ja, so ist, hat sich quasi mein Leben in den letzten 25 Jahren immer um böse Leute, Security und allem, was da so draus entstehen kann, gedreht. Und so wie ich früher auch natürlich Awareness für Unternehmen gemacht habe, ist mir halt jetzt das Thema Kinder- und Jugendprävention in den Themen umso wichtiger. Und ich glaube, Mobbing in Klassenchats oder an der Schule sind da noch die absolut harmlosen Inhalte, mit denen ich da in der Vergangenheit auch schon mich befasst habe.
Ja, das glaube ich. Auf Hackers for Good kommen wir gleich nochmal zu sprechen, weil das ist auch nochmal ein spannendes Projekt und ganz, ganz wichtig, dass wir das kennenlernen. Gab es eigentlich irgendwie ein Erlebnis, was dich dazu bewegt hat, dass sich etwas verändern muss, dass du dich jetzt plötzlich auch um Security Awareness bei Familien, Kindern und Jugendlichen kümmerst?
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Schlüsselerlebnis, also da kann ich mich tatsächlich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich glaube, da hat sich viel auch über die Zeit entwickelt einfach. Ja, wenn man natürlich gerade im hochkriminellen, organisierten Umfeld recherchiert und sich damit beschäftigt, dann stößt man halt zwangsläufig auf Menschenhandel mit Kindern, auf schwerst pädophile Netze, auf alles, was man sich nicht vorstellen will. Mhm. Darauf trifft man. Und wenn man dann, also da denke ich immer, wenn man so ein bisschen Empathie hat und so ein bisschen auch die gesellschaftliche Verantwortung letztlich, die wir ja alle dann haben, sieht, da kommt man da fast gar nicht drum rum, als sich da zu engagieren oder sich darum irgendwie zu kümmern. Gerade wenn man natürlich auch fachlich aus diesem Bereich kommt einfach, ja. Und da denke ich immer, also als Gesellschaft haben wir ja sowieso eine Aufgabe der Kinder und Jugend, also der Kinder gegenüber, weil das ist die Folgegeneration, die mit dem leben müssen, was wir hinterlassen. Und als Leute, die sich mit Security beschäftigen und mit Kriminalität im Internet, ja, und da tun alle Security-Leute im weitesten Sinne, da haben wir noch mal mehr eine Verantwortung, da so ein bisschen drauf einzuzahlen. Und dadurch hat sich das tatsächlich entwickelt, durch meinen Werdegang, durch meine Tätigkeiten, die ich gemacht habe. Ich habe Anfang der 2000er 4 Jahre in Nepal gelebt, wo wir auch, wo man natürlich ein anderes Leben hat, als wir das hier in Europa kennen. Und auch da ist Kindsein was anderes. Da ist der Wert einer Schule einfach anders und so weiter. Also das ist eine völlig andere Form. Und das bringt einen natürlich auch so ein bisschen dazu zu sagen, okay, wir hier in Europa, das ist schon alles so ein bisschen Wattebäuschen-mäßig und trotzdem haben wir natürlich ganz andere Herausforderungen und Gefahren. Und ich glaube, das hat sich, wie gesagt, in diesem Werdegang, in meinem Leben so ein bisschen entwickelt. Ich habe jetzt nicht, wo ich sage, okay, das hat mich jetzt dazu bewogen, engagiert zu sein für Kinder und Jugendliche oder in diesem Präventionsumfeld. Dafür habe ich, glaube ich, zu viel gesehen, was sowas betrifft. Dann müsste man, also könnte ich jetzt wahrscheinlich auch ein zweites Buch schreiben mit Erlebnissen oder so. Also ja. Genau, so ein Schlüsselerlebnis wüsste ich jetzt tatsächlich kein.
Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört das schon. Wir gehen heute ein bisschen mehr ins Eingemachte und ich finde das auch richtig und wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen, was so vielleicht außerhalb unserer Vorstellungskraft auch passieren kann, gerade den Kindern und den Jugendlichen gegenüber. Und ich halte hier das Buch von Noel in der Hand. Das heißt, alle wissen es. Und es geht um, wenn digitale Gewalt für immer sichtbar ist. Und das hat etwas auch damit zu tun, dass wir vielleicht von vielen Sachen schon eine Ahnung haben oder vermuten, dass es so etwas gibt. Ich glaube, wichtig ist einmal, wie die Bedrohungslage aktuell aussieht und auch zu wissen, dass das, was passieren kann, nicht irgendwo in einer anderen Stadt stattfindet, sondern vielleicht sogar im Haus nebenan. Und dass wir einfach verstehen, dass diese Gefahren einfach nah sind. Das Inhaltsverzeichnis deines Buches, Noel, liest sich schon sehr spannend und auch erschreckend. Es geht um Cybermobbing, Hass im Netz. Wenn Erwachsene gefährlich werden, das ist wahrscheinlich auch in die Richtung Cybergrooming und Ähnliches gehen wird, digitale Selbstinszenierung, wenn das Netz richtig dunkel wird, also wenn wir über Darknet sprechen, über Dark Web sprechen, über Deepfakes und auch Zocken, ne, ist keine Ausrede für Beleidigung. Also wir haben hier ein breites Feld, über das wir heute so ein bisschen berichten werden. Und es geht darum, wie wir unsere Kinder eben an die Hand nehmen sollen. Deswegen hört weiter rein. Es geht nachher wirklich darum, was wir Eltern tun können, damit es unseren Kindern einfach besser geht. Warum heißt dein Buch eigentlich Alle wissen es?
Ja, tatsächlich ist das auch so eine Entwicklungsgeschichte. Bei mir ist, ich sehe das tatsächlich, glaube ich, immer nur als Entwicklung, an der ich wenig Anteil habe. Ich habe tatsächlich die erste Idee, die auch zum Buch war, dass ich das Buch eigentlich für die Kids schreiben wollte und auch entsprechend mir eine Sprache ausgesucht habe, mit denen ich vielleicht die Kids, also jugendliche Kids, erreichen kann. Und das sollte so ein bisschen Emotion hervorrufen, so nach dem Motto, alle wissen, was du im Internet tust, alle wissen, welche Fotos du rumschickst oder alle wissen, wie du mit Social Media umgehst. Daraus entwickelt hat sich aber eigentlich, dass eher Erwachsene die Zielgruppe des Buches sind und aber tatsächlich mit ihren Kids zusammen darin lesen oder damit arbeiten. Und daraus hat sich tatsächlich entwickelt, wenn man mal ganz ehrlich ist, eigentlich wissen wir alle, dass Internet kein Spielplatz ist und dass sowohl gut als auch böse gibt und auch dass es Kinderpornografie oder Grooming oder Mobbing, das ist jetzt auch keine bahnbrechende Neuigkeit, die letztes Jahr plötzlich aufgepoppt ist, sondern die gibt es auch seit Anfang des Internets. Und für mich ist tatsächlich mittlerweile der Titel eher so, eigentlich wissen wir alle, worum es geht. Wir tun nur nichts oder wir tun einfach zu wenig. Oder wir wissen vielleicht auch nicht, was wir tun müssen. Und ja, die Dynamik im Internet, KI, kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu sprechen, die potenziert einfach das Tempo, mit dem wir uns bewegen. Und deswegen glaube ich, die wenigsten können sagen, oh, wusste ich nicht oder habe ich so nicht auf dem Schirm. Ne? Ich glaube, viel ist auch Verdrängung dabei.
Ja, das glaube ich auch. Ein Gedanke hierzu, auch was du gerade angesprochen hattest, das Internet beschäftigt uns ja jetzt ja sehr, 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 sehr stark und es ist nicht für Kinder gemacht. Ne? Und
richtig.
Das ist so wie vergleichbar wie der Straßenverkehr, der ist auch nicht für Kinder gemacht. Wir müssen ihn aber vielleicht kindersicherer machen, damit wir uns dort einfach besser zurechtfinden oder die Kinder und Jugendlichen besser zurechtfinden. Und da sind wir auf dem Weg. Ich glaube noch, es gibt noch viel zu tun. Und ich hatte zum Beispiel eine andere Assoziation mit dem Titel Alle wissen es. Ich dachte eher so, alle wissen, was passieren kann und keiner tut es. Also, dass man eben aus der andere Perspektive drauf schaut, wir wissen schon so viel und tun nichts dagegen oder sind zu langsam. Und dann kommt noch der Faktor dazu, den du auch gerade angesprochen hast. Ne, das potenziert sich alles. Das heißt, wir haben derzeit eine, auch aus meiner Sicht, eine exponentielle technologische Entwicklung.
Ja.
In vielen Dingen sehr positiv, vielen Dingen aber auch sehr negativ. Und dass wir sozusagen in einer Situation sind, wo auch vielleicht gerade Eltern nicht mehr hinterherkommen, alles zu verstehen, wie bestimmte Sachen funktionieren oder was eben auf die Kinder und die Jugendlichen einwirkt. Und in deinem Buch geht es ja eigentlich um unterschiedliche Formen digitaler Gewalt. Es geht hier um eine Welt, die Kindern zugänglich gemacht wird, für die Kinder noch nicht reif sind. Ne? Und das Internet ist kein Kinderspielplatz. Was verstehst du unter digitaler Gewalt?
Ich glaube, das ist auch ein umfängliches, großes Feld, ja, das fängt halt damit an, dass, also wenn man es ganz runterbricht, Screenshots von anzüglichen Bildern gemacht werden und die ungefragt oder ungebremst verbreitet werden, ja, also auch in meinem Buch, oder es gibt unzählige Beispiele, wo junge Mädchen für ihren Freund, den sie über alles lieben und den sie heiraten und mit dem sie alt werden wollen, ja, ein anzügliches Bild fotografieren, der Freund macht einen Screenshot und schickt es in den Klassenchat oder schickt es in irgendeine YouTube- oder TikTok-Gruppe oder wie auch immer. Ja, also die Möglichkeiten sind vielfältig und urplötzlich weiß die ganze Schule, wie das Mädchen nackt aussieht oder in irgendeiner bestimmten Pose aussieht. Und auch das ist ja schon eine Form von wie tue ich diesem Mädchen Gewalt an und was macht das mit dem Mädchen am Ende, ja? Unter Umständen führt das dazu, dass er ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität bekommt oder ein gestörtes Verhältnis zu Männern später mal und so weiter. Also da fängt Gewalt schon an.
Ja, absolut.
Aus meiner Sicht.
Ne? Das ist ja zum Beispiel ein Punkt, darüber hatten wir auch eine Sonderfolge gemacht, zum Beispiel bei dem Thema Sexting. Ne? Das Sexting, unter Sexting verstehen wir sozusagen den Austausch intimer Bilder oder Filmchen zwischen Jugendlichen. Genau. Dennoch wird halt dort jugendpornografisches Material erzeugt, zwischen den beiden Personen eben ausgetauscht. Und das erleben wir selbst sehr häufig, wo uns dann Jugendliche sagen, dass sie das gemacht haben und dass dennoch diese Bilder halt im Netz landen, weil sie halt irgendwie verbreitet werden. Und das ist natürlich wirklich schlimm. Ne? Deswegen, da gibt es grundlegende Regeln, die man natürlich mit den Kindern besprechen sollte. Dennoch passiert das eben. Und man vertraut vielen anderen Personen und es findet trotzdem statt, dass genau diese Bilder, also Nacktaufnahmen einer jugendlichen Person im Netz landen, wo eventuell alle Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sehen können, wie diese Person nackt aussieht. Ja, und das ist wirklich schlimm. Und erkennst du eine Entwicklung dieser Vorfälle in den letzten Jahren? Also nimmt das nimmt wahrscheinlich sehr stark zu aufgrund der Medienvielfalt, die wir haben, und nimmt auch die Härte zu?
Ja, ich glaube, also genau, die Hemmschwelle verschiebt sich einfach nach unten sozusagen. Ja, deswegen glaube ich, ist es auch wichtig in der Arbeit, die wir tun, sehr klar zu benennen, wozu sowas führt und wie sowas funktioniert, weil tatsächlich sind auch viele Jugendliche immer noch der Meinung, naja, ich schicke es halt per WhatsApp. Ja, bei WhatsApp steht, ist end-to-end verschlüsselt. Dann sieht es nur mein Freund. Wenn man denen aber dann zeigt, dass das nicht der Fall ist und dass das dann auch kurze Zeit später vielleicht nicht auf Facebook oder vielleicht nicht in irgendeinem anderen Social-Media-Kanal verfügbar ist, aber in pädophilen Netzen zum Beispiel oder dass das Gesicht dazu verwendet wird, pornografische Inhalte zu produzieren und so. Das haben viele Jugendliche einfach nicht auf dem Schirm, logischerweise. Und dadurch ist einfach auch durch Gruppenzwang, ja, also die macht's auch, oder ne, entsteht so eine Dynamik natürlich, ein Zugzwang ein Stück weit und die Hemmschwelle geht einfach runter. Das beobachte ich schon und dadurch nimmt es natürlich zu. Und durch dieses exponentielle Verbreiten, ja, also früher hat man Thema Mobbing, ja, man hat irgendwie den kleinen Dicken in der Klasse gemobbt und am Ende des Schultages war das auch vorbei. Und dann hat man entweder zu Hause oder vom Lehrer Ärger gekriegt und dann hat man es nächsten Tag nicht mehr gemacht. Heute ist das in 10 Minuten weltweit überall verfügbar, wird verwendet mehrfach verwendet in verschiedensten Kanälen. Das ist nicht mehr handelbar, nicht mehr steuerbar einfach. Ne? Und das ja, vervielfacht halt natürlich diesen Trend einfach. Ne?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu WhatsApp. In den AGBs steht ja sogar auch noch drin, hallo, dein Bild, was du hier gerade versendest, gehört nicht mehr dir alleine, sondern es gehört auch noch uns. Ne? Deswegen ist halt immer die Frage an die Sicherheit, ein großes Fragezeichen zu setzen, finde ich. Und das, was du angesprochen hast, das, was für Jugendliche normal erscheint oder weil es eben jeder macht, ist auch eine Bedrohung, ne? Weil es so als, ich finde, es ist eine extreme Verrohung, die dort stattfindet. Und das darf aus meiner Sicht nicht normal werden. Nur weil es jeder macht oder machen will, heißt das nicht, dass es jeder machen muss. Und welche Rolle spielt da auch noch KI und Deepfakes und Ähnliches mit rein?
Auch da ist das ist eine Potenzierung am Ende. Ja, also gerade KI, während ich auch da, es gibt ganz, ganz gute Beispiele. Auch früher gab es schon, dass in Pornofilmen, sage ich jetzt mal, ja, die Köpfe.
Haben wir nie gesehen.
Nein, natürlich nicht, aber die Köpfe ersetzt wurden, ja. Ein ganz großes Ding war ja ganz, oder ist immer noch, dass ja, Stars oder bekannte Schauspieler plötzlich in Pornofilmen auftauchen, weil, obwohl die noch nie einen Pornofilm gemacht haben. Früher war das ganz viel Arbeit, ja, da musste man gucken, dass das layoutmäßig passt, musste dann in die Filmszenen reinbasteln und so weiter. Heute übernimmt KI das in unter 10 Sekunden. Und dafür reicht mir ein auf dem Schulhof aufgenommenes Handybild.
Das erzählen uns ja auch schon Jugendliche, ne, in unseren Workshops, die dann einfach sagen, okay, es werden hier Bilder von Klassenkameradinnen verteilt, wo sie nackt drauf zu sehen sind. Diese Nacktaufnahmen sind nie real entstanden, sondern es gibt inzwischen, kann man sich aus jedem App-Store runterladen, Deep-Nude-Apps und Deep-Fake-Apps, wo ich einfach ein Porträtbild einer Person nehmen kann und dort über KI eben einen nackten Körper drunter bauen kann, was auch dann als kinderpornografisch oder jugendpornografisch klassifiziert werden kann und was dann einfach erzeugt wird und im Klassenchat verbreitet wird. Kinder und Jugendliche sind ja in dieser Welt besonders gefährdet, weil sie noch leichtgläubiger sind, die Risiken unterschätzen, viel Schlimmes als normal ansehen und auch, weil andere Kinder und Jugendliche zu Tätern werden. Dazu kommt noch Vereinsamung, das sprichst du auch in deinem Buch nochmal ganz deutlich an, Sucht, krankhafte Selbstdarstellung und Wesensveränderung. Warum sind Kinder und Jugendliche besonders gefährdet?
Ja, auch, also natürlich sind Kinder und Jugendliche erstmal viel leichter zu manipulieren als Erwachsene. Also auch das kennen wir aus der Vergangenheit, wenn auch im Unternehmens- oder im Business-Kontext, ja, wenn wir früher über Social Engineering gesprochen haben, wie kann ich Erwachsene dazu bringen, mir ein Passwort zu geben oder wie kann ich mir Zugang verschaffen? Und auch Täter sind natürlich sehr geschult darin, Menschen zu manipulieren. Und das fällt mir bei einem 13-Jährigen oder bei einer 13-Jährigen viel, viel leichter als bei erwachsenen Menschen, die schon Leben hinter sich haben, logischerweise. Deswegen glaube ich, ist das natürlich eine super gefährdete Zielgruppe und wir reden halt in dem Kontext nicht über, wie schütze ich meine Unternehmensgeschichten, sondern wie schütze ich meine Jugend, meine Kids, alles, was man da sich drunter vorstellt. Und sowohl erwachsene Täter, ich will jetzt auch nicht immer nur auf dieses pädophilen Thema, aber auch erwachsene Täter sind natürlich sehr, will nicht sagen geschult, aber sehr fit da drin, Menschen zu manipulieren und die richtigen Sachen zu sagen, zu schreiben. Aber auch die Kids selber sind natürlich nicht dumm und sehr, sehr fit da drin, wenn es darum geht, andere zu mobben, andere fertig zu machen. Ja, gerade früher, auch da denke ich mal, wenn man so Analogien zu früher, früher gab es die Gang, ja, die Schulgang. Ne, das waren halt die, denen musste man immer was vom Frühstück abgeben oder denen musste man einen Kakao mitbringen oder wie auch immer, ja. Die haben halt immer an der gleichen Stelle auf dem Schulhof gesessen und waren halt die Gang, die irgendwie so ein bisschen das Sagen hatte. Die gibt es heute auch, aber die haben natürlich auch da wieder eine andere Dynamik, weil die halt nicht darüber kommunizieren, dass sie über den Schulhof laufen, sondern halt übers Netz, über Medien, über Klassenchats und so weiter. Und deswegen auch da, auch die Kids selber können zu Tätern werden, weil diejenige oder derjenige, der da Opfer ist, gemobbt wird oder vielleicht auch irgendwelche anderen Repressalien hat, kann da halt dauerhaft was von mitnehmen. Das ist nicht wie früher am Ende des Tages vergessen, sondern das kriegt er auch in einem halben Jahr noch auf irgendeinem Social-Media-Kanal eingespielt oder so.
Ja.
Deswegen ist das auch ein wichtiges Thema, das auch ein junger Mensch durchaus natürlich ein Täter sein kann.
Ja, und die Sachen bleiben halt verfügbar. Ne? Das Internet vergisst nicht. Ne? Es ist nicht einfach mal löschbar. Und in deinem Buch beschreibst du ja, was ich sehr interessant finde, aber auch sehr erschreckend finde, viele Fälle, die Jugendlichen passiert sind. Und das macht ja sehr deutlich, wie die Gefährdungslage aktuell aussieht. Was waren für dich so die erschütterndsten Ereignisse?
Sehr erschütternd ist, wenn, ja, man muss halt so sagen, wenn Leben zerstört werden.
Ja.
Da geht es nicht immer darum, ob das Opfer sich jetzt Suizid antut, sondern da geht es tatsächlich um Leben, lebensverändernde Folgen einfach. Ja, wenn, also es gab Sachen, wo junge Mädchen tatsächlich hardcore nicht mehr in die normale Regelschule gehen konnten, weil sie halt Angstzustände hatten, weil sie, sobald sie auch nur in die Nähe der Schule gekommen sind, auch sofort wieder angegriffen wurden, dann natürlich entsprechende Angstzustände auch hatten, wenn, alleine um daran zu denken. Das hatte am Ende Folgen, dass sie krank wurden, Magersucht entwickelt haben, natürlich auch Suizidgedanken hatten. Da geht es dann wirklich auch, man sucht sich Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, Suizidforen, wo man bespricht, wie man sich am besten selbst tötet oder dass das auffällt und so weiter und so fort.
Ja, das wäre jetzt so die Sicht bei den Betroffenen. Ne, und auch in den Suizidforen, also das ist auch nicht weit weg, ne? Wenn man unter bestimmten Hashtags sozusagen auch in sozialen Medien einfach sich markiert, kommt man mit Gleichgesinnten sehr schnell zusammen. Das wäre jetzt sozusagen die Sicht der Betroffenen. Das ist natürlich ganz fatal, dass da so viele Komplikationen entstehen und so viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja. Was gibt es für, meine Frage zielte eher darauf hin, auch noch das mal zu erklären, was ist alles so für, also jetzt nicht in der schlimmsten Ausprägung, aber die Art des Verbrechens sozusagen. Worin unterscheiden die sich und was gibt es da so? Weil das liegt halt häufig außerhalb der Vorstellungskraft von uns Eltern.
Also ich glaube, das Allerschlimmste ist aber auch jetzt nicht Regelmäßigkeit, sage ich jetzt mal, aber tatsächlich das Schlimmste natürlich Handel und Verkauf von Kindern und Jugendlichen für sexuellen Missbrauch.
Also gar nicht Bilder oder Ähnliches, sondern wirklich Menschenhandel sozusagen.
Genau, also gibt's, ist jetzt vielleicht hier in Europa nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, aber gerade um pädophile Netzwerke zu befriedigen, gibt es natürlich Hardcore-Handel mit Kindern. Es gibt einfach Abgründe, die man sich gar nicht vorstellen will oder mag. Und das sind so die super Hardcore-Sachen, die einen auch die machen einen was mit einem.
Ja, das glaube ich. Und bei den Jugendlichen untereinander, was sind da so die Fälle, die vorkommen können?
Ja, da ist, glaube ich, gerade so Machtspiele. Ja, also wie kann ich andere unterdrücken, für meine Bedürfnisse missbrauchen sozusagen, ob das jetzt Videoinhalte sind oder was auch immer. Das ist so ein bisschen wie kleine moderne Sklaverei in Kleinung, kann man sich das vorstellen, ne? Wo die Kids halt ihr Taschengeld abliefern müssen, ihre Identität hergeben müssen für irgendwelche Sachen und so weiter. Also da gibt es tatsächlich auch ja gangmäßiges Verhalten, wo andere Kids halt massiv ja unter Druck gesetzt werden, unterdrückt werden. Und auch das ruft, glaube ich, Schäden, Folgeschäden einfach hervor, ne? Die gesellschaftlich schon diskutabel sind, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Das ist jetzt nicht mal eben so ein bisschen.
Genau, das ist also nicht mal eben so ein Spaß, den man sich erlaubt, sondern das ist halt zum Teil schon organisiert und hat eventuell auch System, ne, dass da eben manche Kinder in die Betroffenheit geraten. Das ist natürlich wirklich schlimm und ich glaube auch, dass das zunimmt und ich glaube auch, dass viele Jugendliche vielleicht gar nicht wissen, was sie da gerade tun, auch wenn es jetzt nicht so, vielleicht nicht so kriminell zu sein scheint, was man da gerade so macht, aber dass man vergisst, in welche Situation bringe ich gerade einen anderen Menschen. Dass man eben wenig reflektiert ist und gar nicht weiß, was das emotional mit der anderen Person ausmacht, was ich da gerade eben tue. Sei es Identitätsdiebstahl, sei es unerlaubtes Veröffentlichen von privaten Bildern oder, über die sich eben andere lustig machen können. Und das macht schon sehr viel mit den Menschen, glaube ich auch, ja.
Also da habe ich heute tatsächlich ganz spannenden Artikel zugelesen und das war tatsächlich noch gar nicht so bei mir auf dem Schirm, sage ich jetzt mal, aber bei genauer Betrachtung denke ich immer mehr, ja, das ist auch ein Thema Empathieunterricht.
Ja.
Die Kids wissen nicht mehr, was Empathie bedeutet und haben dementsprechend auch wenig davon oder kaum. Deswegen empfinden die, also stelle ich immer wieder fest, im ersten Schritt empfinden die das gar nicht als Unrecht oder als problematisch, ja, sondern die empfinden das genauso als, naja, machen wir halt, wie wir das früher auch gefunden haben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und zwar kommt das daher auch, weil vieles, was wir als schlimm empfinden, also was wir Erwachsenen als schlimm empfinden, bei den Jugendlichen zur Normalität gehört. Und weil so etwas wie Reflexion oder Empathie eben auch eine Kompetenz ist. Ne, das kann ich lernen. Und ich kann lernen, zu hinterfragen, was mein Verhalten für eine Auswirkung auf andere Menschen hat. Im Positiven wie im Negativen. Ne? Also so etwas wie Wertschätzung ist halt sehr positiv. Und dass ich das auch sehen kann, wie sich andere Menschen nach einer Wertschätzung fühlen. Genauso wie eben das Mobben einer anderen Person eben auch negative Auswirkungen haben kann. Und dieses zu beurteilen, das ist ein wichtiges Fach, was wir den Kindern sozusagen mal mit an die Hand geben sollten. Deswegen, das knüpft auch so ein bisschen an meine nächste Frage an. Kann man digitale Zivilcourage lernen? Was denkst du?
Ja, also genau. Glaube ich tatsächlich nach, jetzt auch tatsächlich mit dieser Empathiegeschichte, glaube ich da noch mehr dran. Ich glaube auch dazu, also ich glaube, dass die Jugendlichen sehr wohl in der Lage sind, das zu lernen. Kommt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie man es macht. Ich glaube auch, dass da, haben wir im Vorfeld ja so ein bisschen drüber gesprochen, Direktheit und Offenheit zuzählt. Ja, also wenn ich einem jungen Menschen, haben das in der 10. Klasse mal gemacht, wenn ich denen wirklich mal zeige, was passiert, wenn du dich so oder so verhältst, sind in der Regel, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel sind die Kids oder die Jugendlichen sehr wohl in der Lage, dann zu sagen, oh Scheiße, so habe ich das nicht gesehen oder so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht und jetzt finde ich das eigentlich gar nicht mehr so cool. Damit kann man Kids, glaube ich, schon erreichen und deswegen glaube ich schon, dass man das auch lernen kann und auch Empathie kann man lernen. Das ist eine Sache des Vorlebens und der Vorbilder.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und wir versuchen zum Beispiel bei den Jugendlichen oder die Jugendlichen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, auch Zivilcourage vielleicht ein bisschen mehr erlernen zu können, indem wir auch versuchen, erleichternde Maßnahmen oder erleichternde Regeln zu besprechen. So etwas wie zum Beispiel, du darfst auch mal nicht am Handy sein. Du bist nicht gezwungen, sozusagen auf jede WhatsApp zu antworten innerhalb von 20 Minuten, weil das andere verlangen, heißt das nicht, dass ich es machen muss. Oder so etwas wie Online-Mut heißt Hilfe holen. Das heißt, also ich bin mutig, wenn ich mitbekomme, dass jemand aus der Klasse gemobbt wird oder Ähnliches, dass ich nicht nur zuschaue, sondern eben auch handel, um die Welt besser zu machen. Und ja, da hilft genau das, was du sagst, die Diskussion darüber, was einem wichtig ist, so etwas wie Wertediskussion, Respekt, genau. Hilfe holen, ja. Unterstützung, Coaching oder. Und dass man das einfach immer wieder verstärkt vermittelt, damit die Kinder es eben auch mitbekommen. Und natürlich, ne, Vorbild sein, was Eltern oder auch andere Menschen eben angeht, ist total wichtig.
Also da sind wir als Erwachsene natürlich gefragt.
Total.
Also man kann halt nicht alles auf die Jugend abschieben.
Nee, absolut.
Wälzen, ne? Oder genau. Auf Lehrer oder so. Wir sind da als Gesellschaft, als Erwachsene einfach gefragt.
Absolut. Absolut, genau richtig. Und wir sind auch, gerade wir Eltern, sind für den Schutz unserer Kinder verantwortlich. Deswegen ist das auch etwas, was wir intrinsisch eigentlich mit beachten sollten.
Ja.
Kommen wir mal zu etwas ganz Positivem.
Ja.
Du hast einen Verein gegründet, Hackers for Good. Das kommt natürlich aus deiner Geschichte heraus als Greyhead.
Ja.
Also vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt sozusagen eine grobe Unterscheidung zwischen Hackern. Es gibt die Blackheads und die Whiteheads. Die Whiteheads sind die Guten, die Blackheads sind die Bösen. Und die Whitehead-Hacker sind sozusagen die, die Ahnung haben von dem, wie alles funktioniert, wie man in Systeme reinkommen kann und dafür sorgen, dass wir dadurch die Welt besser machen, indem sie eben zum Beispiel Systeme absichern. Die Blackheads sind die, die eben auf unsere Daten, auf Geld und sowas alles hinaus sind, das sind die Bösen. Ne? Und genau. Und jetzt hast du einen Verein gegründet, der nennt sich Hackers for Good. Was ist das überhaupt?
Ja, das hat sich tatsächlich aus dieser Community, aus dieser Szenengeschichte heraus entwickelt. Ich bin ja, wie gesagt, schon sehr viele Jahre in dieser Szene sozusagen unterwegs. Und ursprünglich hat sich tatsächlich durch einen Bekannten von mir, der aus den USA kommt, der hat halt verschiedene Charity-Projekte gemacht und dadurch sind wir halt dazu gekommen, okay, Charity, also tatsächlich auch mal nicht, wir sichern jetzt Systeme ab, sondern wir machen echte Charity-Sachen aus dieser technologischen Brille heraus. Es entstand, dass wir halt auf der einen Seite die Community ein bisschen zusammenhalten, zusammenbringen wollten, die sich in diesem Umfeld bewegen. Andererseits natürlich auch mit unserer Expertise, mit unserem Wissen, mit unseren Möglichkeiten, coole oder gute Projekte zu machen. Und da ging es in erster Linie gar nicht so sehr jetzt um diese Präventionsthemen, wo wir uns gerade drüber unterhalten haben, sondern tatsächlich um typische Charity-Sachen. Ja, also wir haben halt in Uganda mit einer Schule Roboter aus Müll gebaut. Also so kleine Roboter aus alten CD-Laufwerken und so, ja. Also einfach um Kindern in anderen Teilen der Welt, die natürlich auf einer anderen Ebene unterwegs sind als wir in Europa, einfach Technologie nahezubringen, IT, ja, nahezubringen. Das ist ein essentieller Faktor einfach für die Bildung, für die Welt. Und unsere Kids in Nepal nehmen natürlich IT ganz anders wahr als wir. Ja, wir reden hier darüber, dass wir Programmiersprachen lernen müssen, um nachher einen tollen Job in der Wirtschaft zu kriegen. Die reden davon, überhaupt IT anwenden zu können, um überlebensfähig zu sein, um eine Perspektive für die Zukunft zu haben.
Eine Lebensperspektive. Ihr habt ein Projekt in Nepal und genau. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr da?
Genau, wir haben in der Regel immer in den Ländern, also wir haben in Südafrika und in Nepal ein großes Projekt. Wir machen jetzt auch nicht überall auf der Welt natürlich weiter, aber wir suchen uns ja immer einen Partnerverein, der gewisse Basisarbeit leistet. Ja, und dann gibt es halt eine Region, in der wir uns da gemeinsam engagieren. Und da geht es halt darum, wirklich auch ganzheitlich Zukunftsperspektive zu etablieren oder zu bauen sozusagen. Wir haben da ein kleines Kinderheim oder ein Kinderdorf in Südafrika. Da gibt es eine Schule. In Nepal ist es jetzt eine große Schule, wo Grundschule und weiterführende Schule in einem Komplex sind. Die haben jetzt gerade eine Solaranlage aufs komplette Dach bekommen, um A, die Stromversorgung natürlich sicherzustellen, weil die Hälfte des Jahres in Nepal keinen Strom haben. Ja, und dann können die Kinder nicht lernen, weil das auch meistens die dunkle Jahreszeit ist. Das heißt, das ist alles schwierig und dann wird Bildung schwierig. Und der Überschuss, der an Strom produziert wird, fließt aber ins Dorf. Ja, also auch das Umfeld profitiert davon, weil wir im Grunde genommen ein ganzes System bauen wollen, wo nachhaltig Kids aufwachsen können und Ausbildung bekommen, um dann nachher ein vernünftiges Leben oder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und diese Projekte sind halt extrem aufwendig und langwierig, weil sie halt nicht, es ist halt nicht, ich bohre da jetzt einen Brunnen oder ich baue jetzt eine Schule, wie die aber betrieben wird, mir egal, sondern das muss alles, naja, länderspezifisch, verträglich umgebaut werden. Die Bildung muss entsprechend gebaut werden. Es müssen Lehrer an der Schule natürlich sein, weil mir eine Schule nichts, wo keine Lehrer sind. Die Lehrer müssen motiviert werden mit Gehalt und. Also es ist wirklich ein großes System, was natürlich auch irre lange dauert, das zu bauen, das zu etablieren, das zu machen. In Südafrika ist es jetzt so in den letzten Zügen, sage ich jetzt mal. Das hat aber 18 Jahre gedauert,
okay, halt,
bis es so läuft. Und in Nepal sind wir jetzt eher am Anfang. Also da habe ich noch ein paar Jährchen zu tun. Aber da geht es wirklich um diese Gesamtgeschichten. Und da übernehmen wir von Hackers for Good eigentlich alles, was so diesen technologischen IT-Bezug hat. Also es wird ein Lab geben, wo Kids KI und Computer ausprobieren können, wo Computerreparaturen geben wird, dann, wie gesagt, Stromversorgung. Stabiles Internet ist ein großes Thema.
Ja.
Im höchsten Gebirge der Welt, irgendwo weit ab der Zivilisation, ist Internet ein echtes Thema. Ne? Und stabiles Internet, um dann auch Online-Kurse zu machen und so weiter. Also da greifen ganz viele Bausteine hin.
Und die Hackers sind auch wirklich Hacker oder Personen, die aus dem Cyberbereich sozusagen kommen und mit ihrem Wissen dazu beitragen. Und ihr finanziert euch über Spenden und Fördermaßnahmen und allem drum und dran. Okay, ganz wichtige Information. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes findet ihr nachher auch noch das Spendenkonto. Und gerade für solche Sachen sind wir natürlich offen und freuen uns, wenn wir da natürlich unterstützen können. Das ist super. Ja, toll. Kommen wir nochmal zurück auf die Bedrohungslage hier in Europa, die auf die Kinder und die Jugendlichen einwirkt. Und für mich ist es immer ganz wichtig, gerade, dass wir jetzt auch sozusagen unsere Eltern und die pädagogischen Fachkräfte an die Hand nehmen können. Was können wir konkret tun bei der Bedrohungslage, die wir haben? Jetzt sind wir ja auch nicht mehr so in die schlimmsten Sachen jetzt eingestiegen, was auch vollkommen okay ist. Welche Warnsignale sollten Eltern ernst nehmen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich die Kids auch alle anders reagieren, alle ein bisschen anders sind und mit bestimmten Situationen auch anders umgehen. Was mir immer wieder begegnet ist tatsächlich, wenn sich Wesensveränderungen, nenne ich es jetzt mal, bemerkbar machen. Da haben, glaube ich, Eltern ganz gute Antennen für, wenn plötzlich ihre Kids anders drauf sind als sonst oder ruhig werden oder sich abkapseln oder auch, das haben wir schon ganz oft mitbekommen oder gehört, Kinder, die eigentlich überhaupt kein Thema haben, in die Schule zu gehen, haben plötzlich keine Lust mehr auf Schule. Meine Pubertät spielte auch eine Rolle, keine Frage, aber ich glaube, Eltern haben da schon eine Antenne für, wann ihre Kids sich verändern. Dieses Ruhigwerden, sich zurückziehen, sich abkapseln, ist, glaube ich, immer ein ganz guter Indikator, dass irgendwas nicht gut ist oder nicht passig ist. Das muss nicht immer das Schlimmste sein, aber ich glaube schon, dass das so ein kleines Signal ist, wo man drauf reagieren kann oder sollte.
Ja, vielleicht, wenn ich da was ergänzen darf. Also es sind natürlich einmal psychologische oder psychische Komponenten. Es können aber auch physische Sachen sein, ne? Dass man einfach sagt, okay, Wesensveränderungen, deswegen, das ist gut, dass du das ansprichst. Wesensveränderungen aufgrund von Vergleichen, wie sieht der tollste Körper weltweit aus und was muss ich dafür tun, um diesen zu erreichen? Dass man so Körperkult oder ähnliches ist halt auch bei vielen Jugendlichen sehr groß geschrieben, die dann wirklich sich runterhungern oder andere Sachen machen. Und
exzessiver Sport ist auch Sport,
ganz
ist auch ein Thema, ne? Also vorher keine Lust auf Sportunterricht, aber dann plötzlich die Hälfte des Tages jeden Tag in irgendeinem Gym verbringen, ist auch.
Ja, genau. Und da gibt es halt Extremfälle, ne, wo man einfach auch drauf achten muss, ja. Genau, okay.
Ja.
Wie merkt man, dass ein Kind Opfer digitaler Gewalt geworden ist? Kann man das einfach feststellen?
Ich glaube, das einfach so zu merken, ist super schwierig. Ich glaube auch nicht, dass da so eine, also man hat ja ganz oft, und das ist ja diese Hauptaufgabe, wo ich uns immer sehe, die Kids sind ja in der Regel nicht so, dass die sich ihren Eltern anvertrauen oder sofort zu ihren Eltern rennen und sagen, der hat das und das mit mir gemacht oder Thema wieder Bild durch die Gegend geschickt. Die wenigsten jungen Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 werden zu ihrer Mama oder zu ihrem Papa rennen und sagen, ich habe meinem Freund ein Nacktbild geschickt und jetzt ist das im Internet verfügbar. Also diese Hemmschwelle, diese Schamgrenzen sind einfach extrem, glaube ich. Deswegen, glaube ich, ist dieses typische, wir merken es jetzt, dass da was passiert ist, schwierig. Da glaube ich eher, dass wir da hinkommen müssen, dass Kids genau diese Hemmschwelle überwinden können. Ja, und sehr wohl und sehr früh. Thema Mut hatten wir eben auch kurz. Sich da anvertrauen, sich da Hilfe holen und sich mitteilen einfach, ja. Und auch selber ein bisschen erkennen, okay, das driftet jetzt hier in ein Feld ab, wo ich nicht mehr mitgehe oder wo ich nicht mehr hin will. Und auch da sich das relativ offen damit umzugehen und zu kommunizieren.
Ja.
Dieses, man merkt es von sich aus, dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, sage ich jetzt mal. Ne? Dann reden wir schon über Inhalte oder über Geschichten, die schon über eine gewisse Zeit gewachsen sind und die schon, wo es schon ein bisschen spät ist.
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, wir Eltern müssen immer wieder signalisieren, dass die Kinder, ohne eine Strafe zu erhalten, immer den Mut haben, zu uns zu kommen, um über bestimmte Sachen zu reden. Und in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir schon bei kleineren Veränderungen, die wir beim Kind erkennen, ins Gespräch gehen. Und auch den Mut haben, wenn das Kind jetzt zum Beispiel nicht mit mir als Papa oder als Mama oder so reden will, dass wir dann vielleicht vermitteln können. Ne, dass wir, was ich immer wieder empfehle, wo Eltern mich auch ansprechen, hey, Herr Lenz, mein Kind spricht nicht mehr mit mir, aber ich merke, dass da etwas ist, dass man vielleicht auch dann eine Beratungsstelle aufsucht. Ne, es gibt wunderbare Beratungsstellensucher im Internet, wo ich einfach schauen kann, welche Beratungsstellen für bestimmte Fälle gibt es in meiner Umgebung und wie kann ich da eben Hilfe holen? Dass man dem Kind dann vielleicht auch dann einfach vermittelt, wenn du nicht mit mir sprechen willst, sprich doch mit einer dritten Person, die dir vielleicht dann konkreter noch helfen kann. Dass wir einfach immer darum bemüht sind, dass es dem Kind halt gut geht. Es gibt ja viele Regeln, die wir unseren Kindern einfach mitgeben können. Sei es vom Verhalten her, anderen Menschen gegenüber oder auch, wie ich zum Beispiel mit dem Schutz meiner persönlichen Informationen umgehe. So eine Regel wie zum Beispiel, ich achte darauf, welche persönlichen Informationen ich weitergebe, ich achte darauf, welche Bilder ich poste und so weiter. Gibt es über diese Regeln hinaus noch gute Punkte, die Eltern beachten sollten?
Ja, ich glaube tatsächlich, bei allen Regeln, die es gibt oder die man auch gut anwenden kann, sage ich jetzt mal, sind wir als Erwachsene tatsächlich gefragt, unsere, wie soll man es gut ausdrücken? Ich sag's mal direkt, unsere Erziehungsmethode zu überdenken. Also halt nicht, ich bin der Erziehungsberechtigte, der dir jetzt sagt, was du gefälligst zu tun hast oder wie du es machen musst, weil ich weiß es sowieso besser als du, weil du bist Kind und ich bin erwachsen. Ich glaube, das ist nicht mehr, ich will nicht sagen, nicht mehr zeitgemäß, aber das wird der Sache nicht gerecht, ja, sondern ich muss eigentlich Partner werden. Ich muss mit meinem Kind tatsächlich auf Augenhöhe, weil die Kinder wissen im Grunde noch mehr als wir oder als die Eltern. Und die Eltern tun sich aber schwer damit zu akzeptieren, okay, in dem Feld ist mein Kind einfach besser als ich. Ja, und dann muss ich Partner werden und muss nicht sagen, du darfst dieses Spiel nicht spielen, sondern vielleicht eher, lass uns mal zusammen drauf gucken. Oder wie geht denn das? Zeig mir das doch mal, um auch selber zu verstehen, worum geht es denn da überhaupt? Und dann, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Umdenken tatsächlich raus aus dieser Erziehungsmaßnahme, Erziehungsbrille heraus, sondern mehr zur gemeinsamen Entwicklung, nenne ich es jetzt mal. Und dann, glaube ich, entsteht auch ein Verhältnis einfach, wo die Kids sich viel leichter tun, zu sagen, vielleicht sogar in einem Spiel, ja, weil man mit den Eltern zusammen zockt. Also ich zocke ja auch bestimmte Sachen. Das ist jetzt auch nicht mehr so ganz jugendgerecht, habe ich gelernt, aber ich zocke es halt seit Anfang an. Also zocke ich da immer noch, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe. Aber da kann ich mich natürlich auf einer ganz anderen Ebene auch als Elternteil mit den Kindern auseinandersetzen und mich da bewegen. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen der Schlüssel. Wir müssen uns als Erwachsene auch herablassen, ist nicht das richtige Wort.
Also sondern die Sachen interessieren, die Kinder.
Genau, davon. Dafür interessieren uns auf diese Ebene einfach einlassen,
ja,
ein Stück weit. Und dann kann was entstehen. Also ein Vertrauensverhältnis.
Ja. Ich glaube auch, dass wir auch mehr in die Diskussion gehen dürfen. Also auch hinterfragen, liebes Kind, was kommt dir merkwürdig vor bei dem, was du im Internet erlebst? Und lass uns darüber sprechen. Oder aber auch, was gelingt dir gut im Internet? Also dass man ruhig wirklich interveniert, immer auch bei dem Verhalten des Kindes. Oder was erlebst du gerade, was mit anderen Kindern passiert und findest das gut oder nicht? Und dennoch denke ich auch, dass wir Orientierung geben müssen, ne, zu sagen, okay, denke drüber nach, was dein Verhalten gegenüber anderen Menschen eventuell für Auswirkungen haben kann oder was eventuell andere Menschen auf dich ausüben könnten, wenn du dem folgst oder ähnliches. Ne? Und ich glaube, die Diskussion ist sehr wichtig, auf Augenhöhe, und wichtig ist dennoch zusätzlich, dass wir Eltern klare Rahmenbedingungen, also Leitplanken setzen, in denen sich die Kinder dann bewegen dürfen. Wird die Leitplanke überschritten, hat es Konsequenzen. Und das würde ich schon klar machen, einfach aus meiner Rolle des Vaters zu sagen, du, liebes Kind, bist mir sehr wichtig und da ich dich beschützen will, lasse ich das zu oder eben auch nicht. Und bis hier und nicht weiter, dass man da einfach ein paar Rahmenbedingungen setzt, damit die Kinder auch verstehen, warum wir so sind, wie wir sind.
Genau, also die Rahmenbedingungen muss sich ja auch jeder dran halten. Also da bin ich auch total d'accord. Also auch in der ganzen Diskussion, die wir ja führen, mit Verboten, mit Reglementierung und und. Selbst wir Erwachsene müssen uns ja einem Rahmenwerk unterwerfen, was da Strafgesetzbuch oder BGB heißt oder, ja. Aber genau auf eine Art und Weise, wie du sie gerade beschrieben hast, ja, ich setze halt einen Rahmen und in dem Rahmen muss ich aber auch als Elternteil zulassen, dass mein Kind sich darin frei bewegt.
Ganz
Ich muss es
wichtig, ja,
zulassen
ganz
und nicht
genau.
sagen, ich gebe dir Rahmenbedingungen, aber wenn du dich jetzt zu doll in diesen Rahmenbedingungen bewegst, dann muss ich das auch wieder reglementieren. Das ist dann auch wieder,
Das geht nicht,
ne?
das stimmt,
Funktioniert einfach dann
ja.
nicht.
Ja, genau. Noel, jetzt wird es mal ganz spontan. Ich nenne dir jetzt einfach mal ein paar Begriffe und du antwortest jeweils mit einem Wort oder einem Satz darauf, wie du
Okay.
es findest.
Ja.
Was gerade zu unserer Diskussion ganz gut passt, ist das Wort Vertrauen.
Ist die Basis.
Anonymität.
Das ist schwierig. Gibt Freiraum.
Okay. Mut.
Hinzusehen und zu handeln.
Künstliche Intelligenz.
Gut und böse.
Zivilcourage.
Gesellschaftliche Verantwortung.
Super. Vielen Dank. In Anbetracht der Zeit, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Und nur noch zwei Antworten sind mir noch wichtig. Stell dir vor, die hören heute ganz, ganz viele Eltern zu. Welchen Satz möchtest du ihnen auf den Weg mitgeben?
Seid offen und werdet Partner.
Okay. Und wenn du morgens an allen Schulen Deutschlands eine einzige Botschaft auf die Tafeln schreiben dürftest, welche wäre das?
Wer ein Leben verändert, kann die ganze Welt verändern.
Wunderbar. Ich glaube, wir können noch einige Folgen miteinander sprechen, um auch hier wirklich noch mal in die Tiefe zu gehen bei den ganzen Themen, die wir haben. Wir haben sie heute an der Oberfläche angeschnitten und ich nehme aus unserem Gespräch viele Denkanstöße mit und vor allem die Erkenntnis, dass wir beim Schutz unserer Kinder gemeinsam Verantwortung tragen. Noel, ich danke dir sehr, dass du heute Zeit gefunden hattest, mit uns hier zu sprechen.
Danke dir. Und zwar ein Fest. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich bin immer froh, wenn ich über das Thema sprechen darf und wenn wir Leute erreichen. Wenn wir einen erreichen, können wir alle erreichen.
Dann sind wir wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, dann schenkt uns bitte eine gute Bewertung und teilt sie bitte mit vielen Leuten. Das Thema ist sehr, sehr wichtig. Schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut und hoffentlich bis bald. Tschüss.
Tschüss.